So, ihr Lieben, einen wunderschönen neuen Mittwoch haben wir wieder, auch wenn die Aufzeichnung heute nicht am Mittwoch stattfindet. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt, dass das nicht immer live ist. Heute auch nicht. Ich freue mich trotzdem umso mehr, dass dieses Interview stattfindet, denn wir haben es einige Male schon mal fokussiert, aber noch nie so wirklich terminiert. Ich glaube, so können wir es sagen. Und jetzt ist es soweit, dass du hier bei mir bist. Bevor ich noch ein paar Worte zu dir verliere, erstmal herzlich willkommen, Julian, Julian Herwig. Schön, dass du hier bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Julian, sehr, sehr gerne. Ich gestehe, du bist eins der Interviews, auf die ich am gespanntesten bin. Das liegt aber daran, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, um Gottes Willen, sondern einfach unter anderem auch an dem Thema. Wir haben uns kennengelernt, ganz normal, würde ich mal sagen, auf der Arbeit. Wir arbeiten quasi zusammen. Ich mache deinen Stundenplan und du bist ein Dozent bei uns an der Hochschule. So kann man es sagen. Bist aber drumherum noch ganz viel anders auch unterwegs. Machst einen Master und bist viele, viele andere Universitäten, ich glaube mindestens zwei, zumindest von denen ich jetzt schon weiß, wo du aktiv tätig
Ja, also zwei in Berlin, eine noch woanders, ja.
bist. Siehste, das, also ich bin ja auch an zweien, also zumindest eine in Hamburg und eine hier bei uns. Von daher haben wir da schon eine Gleichheit, aber daher kennen wir uns. Und doch hat sich irgendwann mal ein Gespräch auch auf etwas anderes gelenkt, was sicherlich für viele hier, Achtung, Triggerwarnung, definitiv ein Thema sein wird. Gerade die, die von unter oder unter uns Kinder haben. Doch ich möchte nicht gleich am Anfang darüber sprechen, weil es mir wichtig ist, dass wir den Fokus auch auf dich als Person legen. Und von daher interessiert mich sehr, Julian, du bist, ich weiß gar nicht, verrätst du, wie alt du bist? Ich weiß gar nicht, wie alt du bist.
Kann ich machen, 35.
35. Du bist ein bisschen jünger, ich bin 37 geworden. Also wir sind fast gleich alt. Also schieben wir es mal auf eine Schiene. Mit 70 sagen wir eh öfter, 80, 70 ist alles das gleiche Alter. Das heißt, wir haben ungefähr ein Alter und haben beide studiert und haben beide irgendwie für uns im Leben irgendwann mal überlegt, haben wir so eine Aufgabe. Hast du für dich eine Aufgabe? Kannst du definieren? Ich glaube, du bist ein bisschen rationaler als ich, so würde ich dich jetzt einschätzen, so ein bisschen wie ich dich kenne. Hast du eine finale Aufgabe, wo du sagst, das ist mein Lebensziel?
Ja, würde ich jetzt sagen. Das wäre aber sozusagen eher das Ende vom Gespräch jetzt.
Hm, da fehlt was, ja.
Die Frage wurde mir schon mal gestellt, und zwar auf einer Kur von einer Sozialarbeiterin oder Psychologin oder wie auch immer sie sich definiert hat. Ja, und dann war halt die Frage, worüber definiert man sich? Und natürlich stand da auch im Raum, definiert man sich über seine Kinder, weil das ist ja im Prinzip auch so eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide Kinder und sind auch beide
Genau.
alleinerziehend.
Genau.
Da habe ich halt eben gesagt, okay, meine Tochter, die war halt so eine Art Lebensprojekt. Also meine Kinder sind, also ich habe zwei Kinder gehabt früher. Und ja, das sind schon so eine Art Lebensprojekt. Also das war so ein zentrales Projekt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, da stecke ich jetzt am meisten Energie rein und alles andere muss ich dem halt eben nachordnen. Da habe ich auch noch andere Ziele. Ja, ich sag mal, generell tritt man halt eben an, um die Welt ein bisschen besser zu machen, ne? Dann redet man halt eben auf die Studenten ein, ne? Tut doch was fürs Klima, wählt doch die richtigen Parteien, geht doch hier mal, engagiert euch hier, engagiert euch da, ne? Ihr wollt doch die Welt zum Guten verändern und nicht immer gucken, wo ihr jetzt hier noch Steuern hinterziehen könnt und so weiter. Ne? Ist ja eine Wirtschaftsuni, wir arbeiten mit Bankern. Da versucht man die Leute halt eben noch ein bisschen zu impfen und denen halt eben zu sagen, verändert doch die Welt zum Guten. Das ist halt eben so ein Projekt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles eher so nachgeordnet. Und ja, jetzt hat sich halt eben meine Lebensaufgabe halt so ein Stück weit gewandelt. Weil, und jetzt müssen wir es halt eben doch direkt mal jetzt sagen,
Alles gut,
weil,
hau raus.
genau, weil ich halt
Erzähl.
eben eine meiner beiden Töchter verloren habe. Und zwar bei, naja, die Medien bezeichnen es als Autounfall. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, es als Automord zu bezeichnen, weil für mich halt eben Mordkriterien im juristischen Sinne schon erkennbar sind. Und genau, also eine meiner Töchter ist gestorben, die Luisa, im Straßenverkehr, völlig ohne eigenes Verschulden. Und dann hat sich da ein Prozess, also ja, jetzt mittlerweile zweijähriger, naja, ja, wirklich juristischer Prozess angeschlossen, wo man halt eben von einer Wand gegen die nächste rennt, könnte ich sagen, und komplett desillusioniert wird. Und ja, also erstmal sieht, dass hier in diesem Rechtssystem irgendwie doch Geld mehr wert ist als Leben, als Menschenleben. Und jetzt habe ich halt so ein bisschen mich darauf verlegt, das halt zu ändern und möchte halt eben, ne, gemeinsam mit anderen Leuten, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, halt dafür streiten, dass das nicht so bleiben kann, weil es einfach ganz, ganz falsche Anreize setzt für Leute, die sich halt eben zu wohl in ihrem Auto und im Straßenverkehr fühlen. Ja.
Vielen Dank erstmal für deine offenen Worte. Ich weiß, dass du das für dich als Lebensaufgabe gemacht hast und für dich gesagt hast, dass der Fokus natürlich darauf liegt, dort wirklich auch ja, Fragen beantwortet zu bekommen und so weiter. Ich weiß, dass es letztes Jahr einen Prozesstag gab, der aber noch nicht so war, wie du, wie ihr, auch natürlich die Mama von eurem Kind, sich wohlfühlt, sondern ihr geht weiter. Nimm uns da mal mit, weil ich gestehe, für die, die mich schon kennen, Julian, ich weiß nicht, ob du mich so auch schon einschätzen kannst. Ich bin jemand, und ich glaube, dass wir alle richtig und alle falsch sind. Ich bin eher so Richtung Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und alles, was Negatives, alles, was energieraubend ist, lasse ich selten zu, weil ich einfach sage, okay, ich weiß, das gibt es. Aber ich versuche mir diesen Raum dafür nicht zu geben und hoffe, dass es so schön wie möglich in meiner Welt funktioniert. So, jetzt haben wir uns darüber unterhalten. Du hast mir davon erzählt. Ich weiß aber, dass du da sehr, 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 sehr viel Zeit investiert hast in all diese Emotionen, die dort natürlich in diesen ganzen Monaten aufgekommen sind. Jetzt hast du schon gesagt, zweijähriger Prozess. Ich glaube, ziemlich genau ein Jahr später jetzt, ne, ist der zweite Prozesstag. Nimm mich mal mit, ich oder
Ja.
uns alle mit, wie das jetzt genau war und vor allem, was ist dein emotionaler Grund dahinter, dort jetzt eine Lösung zu finden? Ist dann deine Lebensaufgabe damit erledigt, in Anführungsstrichen, wenn dieser Prozess so gewonnen ist, wie du es dir vorstellst? Waren jetzt viele Fragen auf einmal. Schieß
Genau,
einfach
das sind
los.
viele Fragen auf einmal und dazu müssen wir halt eben auch so ein bisschen ausholen und nochmal halt über den Unfallhergang halt eben reden. Da jetzt auch wieder halt eben Triggerwarnung, das wird jetzt halt eben nicht schön, auch für mich nicht. Also es war halt eben so, Luisa war in Begleitung ihrer Mama halt eben unterwegs und sie haben in Marzahn eine recht große Straße, die Landsberger Allee, überquert. Und an dieser Stelle gibt es eine Fußgängerampel, die wird halt eben durch Knopfdruck halt eben ausgelöst. Und die Ampel war halt eben grün für Fußgänger und rot für Autofahrer. Und das nicht erst eben gerade. Sie sind nicht hingekommen, haben gedrückt und haben dann gewartet, bis grün wird, sondern es war grün. Das heißt, es war schon länger rot für die Autofahrer. Entsprechend, ne, gingen sie halt eben rüber. Und dann irgendwann sprang halt eben, als sie halt eben auf der letzten Hälfte waren, sprang die Ampel dann eben auf rot für die Fußgänger. Dann gibt es halt eine Räumzeit, die ist bei so großen Straßen relativ lang. Lass mich kurz überlegen, ich glaube, es waren 1,5 Sekunden mindestens, indem sie halt die Straße räumen wollten. Es warteten auch zwei Autos halt eben an dieser Ampel, so wie es sich gehört, weil es ist eine 30-sekündige Rotphase insgesamt für die Autos. Und von ganz hinten beschleunigte halt eben ein Auto, wechselte wohl noch die Spur, wenn man das halt eben richtig rekonstruiert hat und versuchte halt auf der ganz rechten Spur an den beiden haltenden, also wartenden Autos vorbeizuziehen, ganz, ganz rechts in der Fahrspur, und erwischte halt gerade mit dem linken Kotflügel vorne halt Luisa, die dann halt 10 Meter durch die Luft geflogen sein soll und dann halt auf dem Asphalt liegen blieb. Und ja, der Fahrer hielt dann dahinter an, stieg aus und pöbelte noch wohl noch rum, so von wegen, ja, was macht ihr denn hier und so weiter. Und alle meinten so, bist verrückt, es war rot, es war rot. Und das hat er halt einfach nicht eingesehen. Also ja, also keine Ahnung. Und dann hat er halt eben permanent gemeint, nö, das ist mein Führerschein, gebe ich nicht ab. Hat er am Unfallort protestiert und hat dann auch mal schriftlichen Protest eingelegt. Und er war halt einfach der Meinung die ganze Zeit, er hätte nichts falsch gemacht. Und ja, also das war halt einfach so, der lief halt einfach auch die ganze Zeit frei herum. Der zweite, die Polizei seinen Führerschein erstmal beschlagnahmt. Dann halt eben Ermittlungen eingeleitet, so wie es sich gehört, Zeugen befragt, einen riesen Bericht geschrieben und das Ganze war halt eine ganz klare Sache, ne? Also meine Tochter, die geht halt eben bei Grün rüber. Und das Auto hatte, das hat der Gutachter so in dem Prozess gesagt, 22 bis 24 Sekunden rot. Das heißt, wir haben hier eine Person, die eine knappe halbe Minute auf eine rote Ampel zufährt, hat auch noch einen Beifahrer gehabt und keiner von beiden möchte jetzt eine rote Ampel gesehen haben. Und da stelle ich mir die Frage, ganz sicher, also kann das so sein? Und natürlich, das wird halt eben angezweifelt, es wurde halt eben von mehreren Leuten angezweifelt, auch von uns, von den Anwälten und so weiter. Und das wird dann halt eben alles so in dem Prozess aufgearbeitet, in dem ersten, ne? Das war halt ein Amtsgerichtsprozess. Es war so eine ganz kleine Stube. Also ich hatte ja damals schon mit verschiedenen Medien gesprochen und ja, verschiedene Leute eingeladen. Und dann standen da halt eben, ich glaube, 10 oder 12 Stühle oder lass es 20 gewesen sein in dem Raum. Und davor standen halt 40, 50 Leute. Und ja, dann durften halt ein paar Journalisten rein, ein paar nahe Angehörige und die anderen durften dann wieder gehen. So. Also wurde das halt eben versucht, in so einem Hinterzimmer zu verhandeln. An einem Vormittag zwischendurch kam dann also noch eine andere Anwältin rein und wollte ihr Prozessgeld kassieren, meinte, ja, können wir jemand mein Anliegen schnell dazwischen schieben und so weiter. Also es war absolut würdelos für das, was halt eben passiert war. Ja, und dann hat sich halt eben der Angeklagte hingesetzt, so von wegen, ja, also pff, weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich meine, es ist grün gewesen, kann es mir gar nicht erklären. Ah ja, ich bin Geschäftsführer von mehreren Firmen, aber bin richtig arm, hat sich halt arm gerechnet, hat ein Einkommen von unter 2000 netto angegeben. Meinte so, ja, ich bin richtig arm, aber ich würde eine Geldstrafe, würde ich nehmen. So meinte er so. Und dann, ja, hat halt der Staatsanwalt wörtlich gesagt, ja, also wir in Berlin, wir fahren ja alle so ein bisschen zu schnell und hier und da huscht man auch nochmal über eine rote Ampel. Von daher, ja, jetzt machen wir mal 9 Monate Bewährung, also 9 Monate Haft auf, ich glaube, 3 Jahre Bewährung ausgesetzt. Und ich denke, wir können ihm auch seinen Führerschein zurückgeben, und zwar direkt hier. Er hat ja, also das war 1,5 Jahre nach dem Vorfall, er hat jetzt 1,5 Jahre auf seinen Führerschein verzichtet, der arme Mann. Und deswegen könnten wir ihm jetzt auch direkt im Gerichtssaal seinen Führerschein aushändigen, damit er dann sich ins Auto setzen kann, und völlig straffrei nach Hause fahren kann. Das wollte der Richter jetzt nicht ganz so durchgehen lassen. Er wollte einen richtig harten Hund raushängen lassen und hat dann halt eben nochmal 6 Monate Fahrverbot oben draufgepackt. Die waren auch dieses Jahr im April jetzt rum. Das heißt, wir haben jetzt eine Person, die halt ein Kind totgefahren hat, kein Pfennig Geld bezahlt hat als Strafe, kein Tag im Gefängnis war. Die einzige Strafe war jetzt einfach 2 Jahre nicht rumzurasen mit seinem, das war damals ein Audi oder so, mit seinem hochklassigen Audi. Und das ist einfach so, und da war der mediale Aufschrei, war natürlich enorm. Das ist natürlich zu erwarten, ist, weil das ist für normale Menschen so nicht zu verstehen. Also es ist völlig nicht nachzuvollziehen. Und meiner Meinung nach demontieren solche Urteile halt eben auch den Rechtsstaat. Denn wenn wir mal ganz rational überlegen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich nehme es eh mit den Gesetzen schon nicht so genau und hier mal zu schnell und da mal ein Ticket und hier mal falsch geparkt und ist mir eh alles scheißegal, passiert eh nichts, der dann noch hört, okay, einen Menschen hast du frei, den kannst du umfahren, und dann dich mit irgendeinem Schwachsinn rausreden, ne? Und die lassen dich gehen, ganz schwierig, ganz schwierige Sache. Also da brauchen wir uns wirklich nicht wundern, dass die Leute das Vertrauen in Staat und Gesellschaft verlieren. Und ich finde sowas halt einfach schade, weil ich glaube, das wird nicht besser dadurch, wenn wir halt eben das Vertrauen in Justiz, Gesellschaft und Politik verlieren, sondern na, das muss halt wieder Vertrauen aufgebaut werden. Und deswegen versuche ich jetzt halt eben mit allen Mitteln, die mir der Rechtsstaat halt eben zur Verfügung stellt, da halt eben eine Änderung, auf eine Änderung hinzuwirken. Also erstmal bin ich in Berufung gegangen. Dazu musste ich aber auch ein Crowdfunding starten, weil, ne, die ganzen Gerichts- und Anwaltskosten, das habe ich nicht so in der Portokasse.
Wahnsinn.
Und ja, Gott sei Dank hatte ich dann eine sehr breite Unterstützung, da innerhalb weniger Tage, also 2 Tage waren es insgesamt, kam da das Geld zusammen.
Schön.
Ja, dann haben wir jetzt halt eben 1 Jahr lang auf diesen Prozess gewartet. Und der wird jetzt halt im Landgericht verhandelt und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, meiner Meinung nach müsste das halt eben ähnlich abgeurteilt werden wie damals diese Raserfälle auf dem Kudamm, wo die Leute dann halt eben wegen Mordes halt ins Gefängnis gekommen sind. Ich bin halt der Meinung, wenn du halt eine abschüssige Straße runterfährst, es war Ostern, es war April, also in den Osterferien, da war außer diesen zwei anderen Autos, die da vorne standen, nichts anderes. Also außer zwei wartende Autos und 4 rot leuchtende Ampeln, War da nichts anderes, was man hätte irgendwie, was man von was man sich hätte ablenken können? Und ich bin einfach der Meinung, das war volle Absicht. Und selbst wenn es keine volle Absicht war, vielleicht liege ich falsch und verrenne mich da in irgendwas. Lass es mal keine Absicht gewesen sein. Lass es mal wirklich so gewesen sein, wie er sagt. Dass er einfach eine halbe Minute lang über eine Strecke von 400 Metern, auch das hat der Gutachter ausgerechnet, einfach geistesabwesend war und nicht gesehen hat und dass ihm das aus Versehen passiert ist und ihm das wirklich so leid tut, wie es an diesem einen Tag dort vor Gericht erzählt hat. Das hat er auch nur einen Tag an diesem Gericht gemacht. Also vorher hatte ich auch nie was von ihm gehört. Da kann ich noch ein paar andere Anekdoten gleich erzählen, aber gehen wir mal davon aus, es stimmt. Dann ist die Frage, können wir so einer Person denn den Führerschein wiedergeben? Lass es so sein, dass er halt sein Leben lang kein guter Fahrer war, weil er hat halt eben eine Firma, die macht was mit Autos und deswegen hat er alle Führerscheinklassen. Das heißt, er hat mehrere Fahrprüfungen absolviert, theoretische, praktische. Und er hatte keine Eintragung im Verkehrsregister. Also entweder hat er immer einen guten Anwalt gehabt oder weiß ich nicht, so ein Gerät, was man sich unter die Motorhaube schraubt. Oder er ist einfach wirklich ein guter Fahrer, aber jetzt ist halt leider vorbei und er überfährt jetzt halt Kinder. Dann bin ich einfach der Meinung, dann kannst du solchen Leuten halt niemals den Führerschein wiedergeben. Ja, dann kann man sagen, okay, dann lebe dein Leben, aber bitte fass nie wieder ein Auto an. So, das ist die zweite Alternative. Aber ich bin halt der Meinung, so wie er sich verhalten hat, na, das ist nämlich nochmal das andere. Ne? Wie verhält man sich, nachdem einem sowas passiert ist? Zeigt man irgendein Zeichen von Reue? Zeigt man irgendein Mitgefühl? Bietet man irgendetwas an? Na, wenigstens mal ein Gespräch. Ich habe ihm geschrieben. Ich war an seinem Grundstück. Ne? Ich wurde bedroht von seinem Anwalt mit Unterlassungsklagen. Ich wollte einfach nur mal deine Version der Geschichte hören. Weil die Version, die ich gehört habe zu dem Zeitpunkt, die war einfach so unglaubwürdig. Ne? Also als ob jemand einfach über eine rote Ampel fährt, während alle anderen warten. Das konnte für mich einfach gar nicht sein. Und dann wollte ich einfach mal hören, so was passiert aus deiner Sicht, völlig unvoreingenommen. Und ja, ich wurde halt weggeschickt, ich wurde abgebürstet. Von wegen, ja, mit Ihnen muss ich nicht reden, Sie hören von meinem Anwalt, pipapo. Ja, das war halt eben das, was ich gesehen habe. Dem Gericht hat er geschrieben, ja, ich habe ja keine Kontaktdaten von den Eltern, ich kann ja gar nicht Hilfe anbieten. Ne? Dabei hatte er in den Gerichtsunterlagen, waren alle Kontaktdaten drin, die er brauchte. Hätte er mal schreiben können. Ja, dann zieht er halt eben an einem Tag so eine Show ab und dann geht er wieder hin und in seine Firma und schraubt wieder an Autos und verdient wieder fünfstellig pro Monat. Was er natürlich nicht entnimmt, weil er ja Geschäftsführer ist und sich dann sein Gehalt selber festlegen kann. Also einfach das Gesamte ist so ein Schmierenstück. Ne? Dann erzählen dir am Ende noch Anwälte, ja, das Einkommen, was man vor Gericht angibt, das wird gar nicht geprüft. Also das nehmen die einfach so hin. Und man kann ihnen erzählen, was man will. Also wie gesagt, das ist wirklich jetzt hanebüchend. Und deswegen, da muss sich irgendwas ändern. Sonst haben wir verloren als zivilisierte Gesellschaft.
Okay. Vielen, vielen Dank da für deine Worte und vor allem auch für deine Einschätzung. Was glaubst du, müsste passieren? In 2 Wochen ist es ja soweit, da haben wir den nächsten Prozesstag und hoffentlich auch den letzten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es wäre genau das, was du dir vorstellst, was wäre dann die Lösung? Du hast jetzt zwei Thematiken quasi schon gesagt, also wo man schon tendenziell sagen könnte, okay, das wäre für dich befriedigend. Aber ganz ehrlich, Jörn, gäbe es für dich wirklich etwas, was für dich so ist, dass du damit okay wärst und sagst, das wäre die gerechte Strafe? Also jetzt gerne auch offen und ehrlich kommunizieren, weil ich glaube, das ist das, was ja das Wichtigste ist. Wann ist es für dich okay? Wann kannst du für dich wirklich sagen, gut, jetzt kann ich in Frieden gehen damit? So weit, wie man das sagen kann, in Frieden gehen.
Ja, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen, aber dafür sind wir ja hier. Und zwar, ja, genau. Also erstmal vor diesem Prozess wäre es auf jeden Fall mega nützlich, wenn noch ein paar Leute halt eben meine Petition bei change.org halt eben unterzeichnen, dass ich da halt eben nochmal ein bisschen Nachdruck für mein Anliegen habe.
Können wir gerne machen.
Und ich würde dir ein Stück weit widersprechen mit, wo du sagst, hoffentlich ist es der letzte Prozess. Es wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Wenn nicht genau das rauskommt, was ich halt eben jetzt gleich beschreiben werde. Aber das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Also ich habe sozusagen mehr Chancen, weil da halt eben keine verbrämten Juristen sitzen, sondern zwei Schöffen, die halt so aus dem normalen Leben kommen, die halt eben die Möglichkeit haben, den Richter zu überstimmen, und der sich nicht wieder auf diese zu niedrigen systematischen Urteile halt eben berufen kann, so wie das im ersten Prozess halt eben geschehen ist, wo halt eben auch dann der Staatsanwalt nochmal sagte, ja, Wir gucken da ja mal jetzt nicht auf andere Bundesländer, wie die bestrafen, sondern wir bleiben hier in Berlin und so nach dem Motto, in Berlin sind die Gefängnisse voll, da können wir jetzt nicht jeden einfahren lassen. Ich habe mal ganz am Anfang gesagt, in einer gerechten Welt würde dieser Mann nie wieder das Tageslicht erblicken. Also der würde dann halt lebenslang hinter Gitter gehen. Jetzt hat mich die Realität ja in den 2 Jahren auch so ein bisschen eingeholt. Und ich sag mal so, 3 bis 5 Jahre Gefängnis kombiniert mit einem lebenslangen Fahrverbot, da könnte man sagen, okay, das könnte ich jetzt zähneknirschend hinnehmen. Dann hat er wenigstens halt eben überhaupt mal Konsequenzen gespürt. Danach würde ja noch eine zivilrechtliche Aufarbeitung geschehen, die auch überhaupt noch gar nicht begonnen hat. Ne? Das heißt, ne, bezüglich Schmerzensgeld und hinterbliebenen Entschädigung ist noch gar nichts geschehen. Und es ist einfach halt eben so, ne, er erzählt mir im Erstkontakt so an über seinen Gartenzaun, ja, mir geht's richtig schlecht, bin direkt zum Psychologen. Und da habe ich noch für meine Tochter einen Psychologen gesucht, weil als Kassenpatient findet man jemanden, der dich sofort nimmt, aber Monsieur Privatpatient, der konnte natürlich direkt hingehen und sagen, ich bin Selbstzahler, ich brauche mal jetzt einen Termin. So eine Sachen. Und einfach, wie gesagt, also eine Gefängnisstrafe muss sein, muss auf jeden Fall, plus lebenslanges Fahrverbot. Und das wäre halt eben so eine Sache, da kann man sagen, dann könnte ich meinen Frieden finden. Dann halt, weiß ich nicht, muss das halt eben noch zivilrechtlich aufgearbeitet werden und da muss halt eben auch was Angemessenes bei rumkommen. Und dann kann ich auch halt eben da einen Haken hintermachen. Dann bleibt aber trotzdem noch das Konzept, dass ich halt für zukünftige Eltern, für zukünftige Generationen will, dass die das nicht nochmal erleben müssen. Weil das ist einfach wirklich eine Demütigung. Also der Staat schlägt dir ins Gesicht, also in dem Fall, und die Justiz. Na, also A, da müssen halt eben, eigentlich hatte ich halt eben noch vor, und das werde ich auch noch machen, E-Mails zu verteilen an die Politiker und die sollen bitte mal dorthin kommen zu dem Prozess und sich in das Publikum setzen und sich das anschauen, wie das abläuft. Und dann sollen die mir erklären, was das Konzept hinter dieser Rechtsprechung ist. Ja, das sollen die mir ins Gesicht sagen. Und dafür ist es halt so wichtig, dass die Petitionen halt ein bisschen nach vorne kommen, dass ich halt darauf verweisen kann, so guck mal, da stehen jetzt, also im Moment sind es 22.000, 22, wenn ich vielleicht noch 50.000 schaffe, 50.000 Leute dahinter, die es auch nicht so toll finden, wie das da läuft. Ja, das ist halt die andere Sache. Weil, ja, also es muss sich halt eben für die Zukunft, für die Rechtsprechung was ändern. Das nutzt jetzt mir nichts mehr, oder meiner Tochter nicht. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber es ist einfach so, ich habe jetzt einfach richtig, wie soll ich sagen, Lust, das Ding auszufechten. Also ich will das ausfechten. Alleine schafft man es aber nicht und deswegen brauche ich halt ein bisschen Unterstützung.
Wie geht's eurer Tochter damit? Du hast sie gerade angesprochen, deswegen mag ich sie gerne. Wenn es Fragen gibt, die du nicht beantworten darfst, ne, Jürgen, sagst du einfach, oh nee, gerne an anderer Stelle. Aber wie geht's ihr oder euch? Du hast es eingehend selber gesagt, alleinerziehend, das heißt, du bist mit der Mama nicht mehr liiert, oder ihr seid nicht mehr zusammen. Und es gibt ja aber noch euer Kind, also sprich die Schwester. Wie ist es für euch jetzt nach dieser Zeit? Wie geht ihr damit um? Ich meine, ihr seid sehr verletzt. Jetzt kann ich von dir nur sprechen, weil ich weiß, weil wir beide miteinander sprechen, was natürlich selbstverständlich ist. Aber wie ist es für euch, ihr dort auch den Raum zu geben und ihr die Stütze zu geben? Ich weiß nicht, wie alt sie war zu dieser Zeit. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, damit alle einfach auch die Chance haben, für sich selbst zu überlegen, okay, ist diese Petition für mich sofort eine Option, dort zu unterschreiben. Ich werde sie auf jeden Fall verlinken, habe ich ja gerade eben auch schon gesagt, dass die Chance besteht auch, dass jeder für sich selber sagen kann, okay, da bin ich dabei, dass du da drumherum auch nochmal uns ja so gerne so ein bisschen den emotionalen, empathischen Empath übergibst.
Ja, Empathie war nie meine Stärke. Ich würde mich immer so als
Habe ich
Ultrarationalisten bezeichnen,
gedacht.
insbesondere jetzt, weil wenn einem sowas passiert und wo du vorhin halt sagst, man schafft sich so seine kleine Bubble und seine rosarote Welt, schön und gut kann man machen, aber irgendwann kommt halt jemand und zack, die Blase mit der Axt und dann kannst du halt eben dich nicht mehr da drin verstecken. Und so ist es jetzt im Prinzip in dem Fall. Genau, die eigentliche Frage, wie geht es meiner Tochter damit? Ich würde sagen, auch schwierig. Sie ist jetzt nicht komplett zusammengebrochen, Gott sei Dank. Also sie hat jetzt noch keine so offensichtlichen Symptome. Aber es ist eigentlich völlig klar, dass sowas kann nicht ohne Spuren an den Menschen vorbeigehen. Und das ist auch
Natürlich.
an ihr nicht ohne Spuren vorbeigegangen. Und es
Ja.
gibt halt so gewisse Anzeichen, so gewisse Coping-Strategies, wo ich sagen würde, das ist halt eben ein ungesundes Verhalten. Das ist halt vielleicht eine Reaktion darauf. Ich will da jetzt
Ja.
auch gar nicht so viel ins Detail gehen.
Nee.
Wir haben halt eben dann irgendwann eine Psychologin gefunden für sie. Die ist auch wirklich sehr gut. Sie meint, es ist alles, was sie zeigt, ist im Rahmen des Normalen. Gut, ist vielleicht ein relativ großer Rahmen. Aber da wird irgendwann, wird da nochmal richtig viel Arbeit auf sie oder uns zukommen, um das halt eben zu bewältigen. Weil oft bricht sich sowas halt eben erst Jahre, Jahrzehnte später Bahn. Und man muss halt eben an der Stelle nochmal wirklich sagen, Luisa war ihre erste und wichtigste Bezugsperson, einfach weil halt eben Luisa immer da war. Ne? Wir waren halt eben, also als Luisa halt eben überfahren wurde, dann war sie 9. Als wir uns getrennt haben, war Isabel 2 oder 3. Und sie war immer mit Luisa. Also wenn halt eben, wenn sie dann bei mir waren, waren sie mit Luisa. Hat sich von Luisa immer erklären lassen, was will denn jetzt der Mann von uns? Dann sitzt sie auch immer halt eben gemeinsam zur Mama. Also Luisa war die erste Bezugsperson. Die haben auch ein gemeinsames Zimmer gehabt. Die haben im gleichen Bett geschlafen. Und das sagt sie auch halt eben. Ne? Da fehlt wer und da ist halt leer. Und seit Luisa weg ist, ist halt dies und das nicht mehr möglich oder schwer und so weiter. Sie hat auch immer dann das gute Verhaltensweisen von Luisa adaptiert und übernommen. Dann hat sie zum Beispiel gelesen, Luisa hat ganz viel gelesen, hat sich immer daneben gesetzt mit dem Buch, hat auch noch gelesen, ist dann halt schnell eingeschlafen, während Luisa halt noch, weiß ich nicht, Stunde, 2 Stunden gelesen hat. Dann erzählt sie mir halt eben, dann hat, während Luisa gelesen hat, sie eingeschlafen ist, haben die halt Händchen gehalten. Und
Schön.
das zerreißt dir das Herz, wenn du dir das mal überlegst. Ja, also von daher, es kann gar nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sein, wenn die Spuren jetzt halt eben noch nicht für alle offensichtlich sind. Aber wenn man halt mal ein bisschen hinschaut, dann sieht man halt die Spuren auch. Ja.
Glaubst du daran, Julian, dass Spuren positiv wie negativ sein können? Also jetzt kennen wir uns so ein bisschen. Ich möchte dir null zu nahe kommen. Du darfst mir auch gerne sagen, oh, jetzt ist Grenze irgendwann. Ich versuche nur mit in meiner Welt, mit deiner Welt und wir beide zusammen und wir haben hier unterschiedliche, was heißt Herangehensweisen, aber Denkweisen. Nun sind wir, wie vorhin, vielleicht hole ich alle auch nochmal ab, wie du vorhin gesagt hast, beide Eltern. Sprich, ich habe auch eine Tochter, meine Tochter ist 7 und von daher, natürlich, ich weiß, wie es ist, ein Elternteil zu sein. Was ich nicht weiß, ist, wie es ist, ein Kind zu verlieren, bin ich absolut. Das ist definitiv so. Ich überlege mir nur, so mein Lebensmotto ist schon immer gewesen, schon, könnte man meine Eltern jetzt fragen, schon als ich sehr, 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 sehr jung war, dass alles einen Sinn hat und wer weiß, wofür es gut ist. Das war schon weit vor meinem Studium, schon wirklich im Abituralter und davor hatte ich ein Buch gelesen, weil du gerade gesagt hast, ihr seid immer gelesen, bei mir tatsächlich auch viel so. Und da habe ich das gelesen und das war etwas, was ich immer mitgenommen habe. Das heißt, ich versuche mein gesamtes Leben schon in allem etwas Positives zu sehen, wo du rational bist und sagst, ey, straight on, das ist irgendwie mein Ziel, los geht's. Frag ich mich ganz oft schon, gibt es überhaupt ein Ziel? Wenn du mir die Frage stellen würdest, Inga, was ist dein Lebensziel, könnte ich es dir nicht beantworten, weil es gibt für mich kein Ziel. Es gibt für mich, und da trainiere ich seit Jahren dran, ein Hier und ein Jetzt. Und für mich ist, alles hat einen
Ja.
Sinn. Alles, was passiert, ist sinnvoll. Und der Tod ist immer ein Thema, der für viele, viele schlimm ist. Für mich kaum noch. Ich habe selbst, als meine Oma gestorben ist, keine Tränen verloren. Ich habe sie auch geliebt. Aber warum? Weil ich einfach gesagt habe, und ich möchte nicht triggern, Julian, verstehe mich richtig, auch alle anderen, die jetzt hier zuhören, sondern ich möchte einfach nur sagen, und für mich gehört der Tod zum Leben dazu. Natürlich ist es um Gottes Willen in keiner Form wünschenswert, so früh schon. Aber ich glaube immer, alles hat einen Sinn. Du hast gerade gesagt, die Kleine, man spürt es noch nicht extrem. Es ist noch nicht offensichtlich, dass sie etwas Schaden davon, um es jetzt mal direkt zu formulieren, genommen hat. Aber sicherlich kommt irgendwas. Das kann alles sein. Aber glaubst du, dass es vielleicht auch Dinge sind, die sie stärken? Dich als Papa, deine Ex-Partnerin, also die Mama von euren Kindern genauso, wo man sagen kann, ey, vielleicht ist da aber auch was daraus entstanden, was gut für uns ist, jetzt mal egal, was mit dem Fahrer, egal, was der für eine Strafe bekommt, sondern darüber hinaus. Ist das eine Option für euch, darüber auch nachzudenken? Das wäre jetzt so meine Welt. Nicht, dass
Es,
das nicht schlimm
ja,
ist.
ja, pass auf. Ich verstehe schon, was du meinst. Und bezüglich Tod kann ich das ein Stück weit verstehen. Ein Computerspiel hieß es mal, das Leben ist die Brücke, die im Tod endet, in jedem Fall. Oder ein bisschen zynischer formuliert, das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die immer tödlich endet.
Ja.
Das ist soweit richtig. Und für jeden Menschen ist irgendwann die Zeit gekommen, dass er oder sie gehen muss. Und wenn die Person vorher ein schönes Leben hatte und das letzte Ende vom Leben halt auch noch recht angenehm war, also jetzt nicht für alle Beteiligten anstrengend, dann ist überhaupt kein Problem, dass die Person irgendwann halt eben mit, weiß ich nicht, 70, 80, 90, 100 diese Welt verlässt. Und wir, ja, also am Grab jetzt nicht lachen, aber halt eben die positiven Seiten in Erinnerung behalten und sagen, hey, das war die Oma, die hat so viel geleistet und so war sie immer da für uns und dies, das. Und sie hatte halt einfach ein erfülltes Leben, weil, guck mal, was sie alles gemacht hat und wie alt sie geworden ist. Und gut, jetzt war sie, weiß ich nicht, 90 und das hat jetzt niemanden überrascht. Und darum geht's, ne? Wenn jemand alt ist, dann überrascht es niemanden.
Naja, so jung.
Und auch mein Opa, der hat sich irgendwann das Leben genommen und dann hab eben sein Sohn und ich gesagt so, naja, war jetzt nicht schön, aber wenn du halt selbstbestimmt sterben willst, einfach weil du sagst, okay, ich reicht jetzt so, was jetzt kommt, da habe ich jetzt nicht mehr so eine positive Erwartung zu. Wir fanden es eigentlich okay. Meine Mama hat halt gesagt, wie könnt ihr nur und so und man hätte ihm doch helfen können, so ja, aber wenn er halt eben keinen Bock mehr hatte, so. Und wir waren voll okay damit. Aber in dem Fall geht es halt einfach darum, um jemanden, man erwartet es nicht. Und die Person ist einfach, sie ist noch nicht dran, verstehst du, was ich meine? Es ist noch nicht Zeit und es ist einfach, es ist nicht richtig. Es ist richtig, wenn du deine Eltern oder deine Großeltern zu Grabe trägst, das ist richtig, weil das ist normal. Aber es ist nicht richtig, deine Kinder zu Grabe zu tragen und halt für deine Kinder eine Grabesrede zu halten, so wie ich das damals gemacht habe. Und deswegen ist es halt eben ein Stück weit, naja, also nicht ganz vergleichbar. Und zu der anderen Frage, gibt es in jeder Sache was Positives? Ja, ich kann sagen, es hat mich resilienter gemacht. Aber insgesamt, wenn du mal die ganzen negativen Sachen gegenrechnest, kannst du nicht sagen, dass es insgesamt positiv war. Also nein, ich würde darauf verzichten, wenn ich könnte.
Ja.
Na, also man kann irgendwie versuchen, und da muss man halt eben, glaube ich, auch aufpassen, weil das ist halt so psychologisch auch. Da waren noch Psychologen vor, diese toxische Positivität ist das, glaube ich, mal genannt worden, ohne dass ich dir das jetzt unterstellen will. Wenn man halt irgendwie alles immer versucht,
Ich
schön
hab's
zu
da
reden und
gehört.
positiv zu sehen, selbst wenn du halt mit 40 Fieber im Bett liegst und weiß ich nicht, wer gerade gestorben ist, du sagst, ja, hat alles seinen Sinn, weil und so. Nee, manchmal ist einfach scheiße so. Und dann kann man auch einfach sagen, jetzt ist gerade scheiße, jetzt gerade richtig kacke und ich hoffe, jetzt wird bald wieder besser und ich tue alles, damit es wieder besser wird. Insgesamt kann ich halt eben nicht sagen, dass mehr Gutes dabei rumgekommen ist als Schlechtes. Also insgesamt für alle Beteiligten war es ein negativer Output. Das kann man jetzt gar nicht anders sagen. Auch wenn man halt eben sagt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Na, du hast halt eben, du stehst dann sozusagen, also wenn du das Glück hast, noch klar denken zu können in der Situation und dich dann so entscheiden kannst zwischen, ich lege mich ins Bett und stehe nie wieder auf oder ich gehe dieses jetzt erst recht Mindset. Und das ist das, was ich dann gewählt habe oder versucht habe zu wählen. Jetzt weiß ich nicht, jetzt eh alles zu spät, jetzt kannst du auch kämpfen, alles probieren und so weiter. Jetzt brauchst du auch nicht mehr vorsichtig sein. Ich war immer ein sehr vorsichtiger, risikoaverser Mensch. Und jetzt ist halt so, naja, jetzt probier halt aus, was geht. Das ist halt eben vielleicht, weiß ich nicht, ob man das jetzt als positiv bewerten kann. Ne? Also ich sage immer, ich habe keine Depression, ich habe Aggression. Und die müssen jetzt an den richtigen Punkten rausgelassen werden.
Auch schön beschrieben.
Aber manchmal passiert es auch, dass man dann den falschen Punkt rauslässt, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Ne? Also das kann man dann auch nicht immer steuern.
Das glaube ich dir, weil sicherlich eine große Wut auch in dir ist. Die ist ja auch zu merken, wo der Vorteil ist, dass die Wut Mut macht. Und das ist eben das, was du gerade sagst. Ne? Du bist jetzt eben, du hast jetzt diese Aggression, also du bist jetzt derjenige, der sagt, ich bin jetzt, also Aggression muss ja nicht immer körperlicherseits sein, ne? Sondern du willst jetzt einfach dafür kämpfen, was für dich recht ist. Und ich glaube tatsächlich, es gibt kein richtig und kein falsch. Also ich glaube, dass das, also für dich, das ist für dich völlig der richtige Weg. Also wer, was ist falsch? Also das kann keiner definieren. Das ist, wir sind Individuum, du gehst diesen Weg. Diese positive, toxische Positivität, die du angesprochen hast, finde ich sehr cool. Habe ich tatsächlich schon öfter in meinem Leben gehört, weil das bei mir immer so diese Blase oben drüber ist. Das hast du absolut richtig erkannt. Ich glaube aber, egal was es ist, auch da wieder, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist absolut, hier haben sich Menschen getroffen, hier sind Situationen passiert, auf die jeder unterschiedlich reagiert. Und das ist völlig, also völlig legitim. Ich glaube, wir dürfen auch gar nicht bewerten. Ich glaube, das dürfen wir in keinster Form, weil jeder von uns einen bestimmten Weg geht, den wir gehen. Und du für dich gehst genau diesen und hast jetzt schon, also Hut ab, 22.000 Menschen dafür gefunden, um es jetzt, man kann das gar nicht so salopp sagen, wie ich das anders meine, aber 22.000 Menschen, die wirklich gesagt haben, ja, ich bin dabei und sehe das genauso und unterstütze dich dort. Und ich meine, es sind jetzt immer noch 2 Wochen Zeit, die wirklich dort noch weitere Menschen unterschreiben können. Von daher, und die müssen nicht mal selber antreten. Wie oft sind wir Menschen auch so gestrickt, dass wir sagen, auch du, lass den mal gehen. Oh, finde ich super, bin ich dabei. Aber wenn es schon so einen gibt, der da nach vorne geht und du dir das angenommen hast, ist alles erreicht, weil viele diesen
Ja.
Mut nicht haben. Und wenn nur das schon ein Vorteil davon ist, dass du den jetzt einfach hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin 100% bereit, das auszukämpfen und mich immer und immer wieder da bei Gericht hinzusetzen und halt eben immer wieder zu sagen, das ist nicht richtig, das war falsch. Und ich höre mir die Geschichte halt immer wieder an und lese mir die Gerichtsakten immer wieder durch, auch wenn es weh tut. Aber ich mache das, ich kann das, ich will das. Aber ich brauche halt eben so ein bisschen Backup, bisschen Unterstützung. Und ja, aber dann will ich das halt eben, will ich das durchkämpfen.
Verstehe ich. Glaubst du, es gibt jetzt komme ich zum Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung, weg von toxischer Positivität hin zur Persönlichkeitsentwicklung. Glaubst du, dass die Chance besteht in deiner Situation? Jetzt reden wir beide. Jetzt alle anderen sind jetzt wurscht, wir beide, nur du und ich. Die anderen hören quasi nur zu. Für mich ist es, die Frage ist, weil ich also viele Fälle auch schon hatte, viele, die mitbekommen, auch viel in der Politik, was gerade passiert oder draußen auch. Generell auf dem Platz vor kurzem ist ein Polizist erstochen worden, haben sicherlich auch alle mitbekommen. Das sind ja auch so Geschichten, die ja an mir vorbeigehen, weil ich gucke sie mir nicht an. Jetzt sind wir beide, glaube ich, extreme Beispiele und eigentlich ziemlich cool, dass man darüber mal sprechen kann. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, da bin ich egoistisch, wenn man das so bezeichnen darf. Wie geht es mir in welchen Situationen auch immer? Und ich denke mir, wenn ich irgendwann vielleicht weiß, dass ein Urteil gefällt wurde, wie jetzt in deinem Falle, wo du gesagt hast, okay, lebenslanges Fahrverbot und 2, 3 Jahre tatsächlich hinter Gittern, dann können wir mal drüber reden. Aber ist es für dich nicht vielleicht, sondern ist es für dich wirklich jemals möglich, verzeihen zu können und zu sagen können, okay, das ist passiert, weil ich kann sie nicht wieder zurückholen? Oder ist es für dich eine erste Befriedigung, wo du sagst, okay, danach muss ich aber weitermachen, wie du ja gesagt hast, ne? Dann ist zwar der eine Fall abgeschlossen. Fall klingt jetzt, und du weißt, was ich meine, man findet eh selten die richtigen Worte für sowas. Gerade für diejenigen, die das, glaube ich, selbst nicht erlebt haben. Ich hoffe, dass du weißt, wie ich das meine.
Ich verstehe schon komplett, was du meinst, ja.
Darüber hinaus aber sagst, okay, ich trete an für die, die den Mut vielleicht nicht haben, die nicht bereit sind, für Gerechtigkeit, für ihre Gerechtigkeit zu kämpfen und so weiter. Ist es möglich für dich? Glaubst du, dass du jemals verzeihen muss ja nicht heißen, dass du es okay findest, sondern verzeihen heißt einfach, okay, für meinen inneren Frieden gehe ich mit. Glaubst du, dass das jemals möglich ist?
Also ich hatte die Diskussion, wie gesagt, mit jener Sozialarbeiterin auf der Kur, die wir letztes Jahr hatten. Und eben, sie war halt eben, hatte so einen religiösen Background
Okay.
und hat mir dann so einen Film empfohlen. Und der Film ist an sich erstmal sehr stark. Der heißt Die Hütte, ein Wochenende mit Gott.
Ja, kenne ich.
Und der Vater dort verliert halt eine Tochter auf eine noch viel furchtbare Art und Weise, als es mir geschehen ist. Und er sucht halt eben auch nach dem Weg, damit umzugehen. Und dieser Film ist wirklich sehr stark und sehr emotionalisierend.
Kenne ich.
Und er kann dann halt eben dem Täter halt eben vergeben. Aus bestimmten Gründen, ne? Er hatte irgendwie einen gewalttätigen Vater und einen schlimmen Background und der Täter wohl auch. Und dann sieht er halt Parallelen und dann wird die Frage in den Raum gestellt, kannst du über ihn richten und so weiter und so fort. Und das heißt, wir haben dort viel über Vergebung und Verzeihen und so geredet. Und der Konsens war mehr oder weniger zwischen fast allen, außer halt eben dieser Psychologin, dass man nicht ohne weiteres verzeihen kann. Also man sollte verzeihen können, Es gibt Leute, die sagen, man kann nicht alles verzeihen. Gehen wir mal davon aus, man kann alles verzeihen. Dann, aber diese Vergebung, die gibt es nicht kostenlos, sondern auf Vergebung muss jemand hinarbeiten. Verstehst du, was ich meine? Ja, also du musst, wenn du ein Vergehen begangen hast, je schwerer es ist, desto mehr musst du dafür tun, dass der andere dir überhaupt vergeben kann. Ja, und das ist ja auch überhaupt der Grund, warum ich überhaupt hingefahren bin und mit ihm reden wollte. Weil ich ja, wie gesagt, ihm die Möglichkeit geben wollte, das zu erarbeiten, zu erreichen, ne? Zu sagen, hey, komm rein, wir reden, ich erzähle dir, ich weiß, das kann nichts heilen und nichts reparieren, aber ich sag was dazu und dann frage ich dich vielleicht mal, was brauchst du in dem Moment, weil du bist ja eigentlich der Geschädigte, ne? Und da ist halt nichts in der Weise geschehen und deswegen ist in dem Fall Vergebung halt nicht möglich. Also wenn der andere das komplette Gegenteil tut, also sozusagen ja, seinen Führerschein wieder fordert, keine Einsicht zeigt, dann so eine heuchlerische Nummer abliefert bei Gericht, dann der Anwalt noch zynisch wird vor Gericht, so von wegen, es gibt ja hier nur Opfer. Nein, es gibt einen Täter und der muss verurteilt werden, weil er es nicht einsieht. Na, also wenn du immer wieder sagst, ja, ich habe nichts falsch gemacht, ich zahle jetzt maximale Geldstrafe und ich will unbedingt wieder fahren, das ist mir besonders wichtig. Also da ist null Einsicht und deswegen ist in dem Fall auch keine Vergebung möglich, sondern in dem Fall muss halt eben Recht geschehen durch die Institutionen, die dafür da sind. Ja? Und wenn das vollstreckt ist, dann kann ich sagen, okay, er war nicht einsichtig, ich vergebe ihm auch nicht, aber ich kann irgendwann aufhören, darauf rumzuhacken, weil sozusagen das jemand anderes für mich gemacht hat. Ja, also wenn der Staat sagt, so, ich stecke ihn jetzt 5 Jahre in den Knast und nehme ihm für immer seinen Führerschein weg, dann kann ich sagen, okay, dann bin ich raus. Also dann muss ich ja jetzt nicht weiter was machen. Dann ist das Kapitel zu. Wie ich schon sagte, das sind halt zwei verschiedene Aufgaben. Einerseits sozusagen an den Täter halt persönlich ranzugehen und zu sorgen, dass er für seine Tat halt zur Rechenschaft gezogen wird. Und die andere Aufgabe, und das ist relativ getrennt voneinander, weil du könntest beides machen ohne das andere. Und das andere ist halt eben zu sagen, ich möchte nicht, dass anderen Eltern das auch passiert, dass die da durchgehen müssen. Ne, keiner will ein Kind verlieren, aber selbst wenn es passiert, dass du dann noch Ohrfeige um Ohrfeige kassierst. Also das war fast noch mal genauso schlimm wie der eigentliche Verlust. Also dieses ganze Schmierenstück, was danach passiert ist. Und beides hat ein klar definiertes Ziel. Das eine ist eine gerechte Strafe gegen den Täter und das andere ist eine Gesetzesänderung. Und beides kann völlig unabhängig voneinander geschehen. Sie können ihn laufen lassen und trotzdem danach das Gesetz verschärfen. Sie können ihn aber auch, ähnlich wie bei den Kudamm-Fällen, einfach sagen, ja, das war Mord, wir sehen das, das und das Mordmerkmal. Deswegen geht er jetzt 5 Jahre rein. Und außerdem sehen wir halt keine Fahreignung mehr. Und da braucht man auch keine Gesetzesänderung, weil eigentlich könnte man ja die Gesetze, die da sind, auch so anwenden, dass sie halt das Ergebnis produzieren, was man halt haben will. Na, also eigentlich, wenn man halt wollte, reichen die Gesetze, ne? Aber anscheinend sind sie nicht deutlich genug und sagen nicht, ja, in dem Fall muss das geschehen. Und diese Eindeutigkeit, die braucht es halt. Ne? Und wenn beides erreicht ist, ja, dann, also wenn das geschieht, bevor ich sterbe, dann ist ja, dann kann ich mir ein neues Ziel suchen.
Gibt es die Chance für jemanden, der klagt oder den Staat oder wie auch immer, das wirklich so lange anzufechten in Form von Revisionen einzulegen und so weiter und so fort, bis das gewünschte Ziel erreicht ist? Oder sagt dann die deutsche Justiz, ich habe keine Ahnung, ist jetzt wirklich eine Frage, weil ich einfach nicht weiß, ob da irgendwann einer sagt, okay, es ist jetzt die, weiß nicht, wie vierte Instanz, jetzt ist gut, also jetzt reicht's. Also das ist wie beim Prüfung kontrollieren, irgendwann ist gut, also so.
Glaube, ich sage, nach 2 Worten würde sich der erste Jurist jetzt hier wird aus seinen Schuhen springen und sagen, das stimmt nicht. Also natürlich kann man nicht, also es ist nicht so, dass du jetzt nur häufig genug Berufung einlegen musst, bis du das bekommen hast, was du willst. Ne? Also das geht natürlich nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob es die Möglichkeit gibt, bis zum Bundesverfassungsgericht hochzugehen und dort halt eben dann den Fall irgendwie zu bearbeiten. Ich bin in der zweiten Instanz, also wie
Naja,
gesagt,
gut.
du musst wissen, das Ganze wurde am Amtsgericht verhandelt. Das Amtsgericht ist das Gericht so
Das
für Falschparker und
naja,
Geschwindigkeitsübertreter.
genau.
Also deswegen, es war komplett würdelos für den Ausmaß des Falls. Und deswegen haben wir angeregt, direkt mal Landgericht da hinzugehen und alles abgeschmettert worden. Ne? Na, also das war sozusagen, ich sag mal, der erste Prozess war nicht mehr als eine Generalprobe. Na, also dass das nicht das zutage fördert, also allein aus den juristischen Gründen konnten die überhaupt gar keine Strafe verhängen, die mich zufriedengestellt hätte. Ne? Diese Gefängnisstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann, von mindestens 3 Jahren. Das kann ein Amtsgericht gar nicht verhängen. Dazu müssen sie das ans Landgericht verweisen. Verstehst du? Deswegen
Verstehe.
konnte in diesem Prozess gar nicht das passieren,
Dazu kommt ja noch.
was halt eben ich als Gerechtigkeit bezeichnen würde. Nur deswegen ist jetzt sozusagen der erste richtige Durchgang. Und das erste war so, aber Prozessluft schnuppern, so in dem Fall.
Ja.
Und ich weiß nicht, was danach noch kommt, wie viele Instanzen es gibt. Dann verlasse ich mich ganz auf meine Anwälte. Oder also die Anwältin, die eine, die ich beauftrage. So viele habe ich jetzt auch noch nicht. Tja, die wird mir das dann schon sagen, welche Optionen das gibt.
Macht ja auch Sinn. Die Frage ist ja, wie geht es weiter, ne? Also auch das kann ja jetzt eine überraschende Wende haben, dass jetzt die Kommunikation hier vor Ort auch andere ist, dass der Fahrer tatsächlich auch einmal ganz anders auftritt, warum auch immer, weil er eine psychologische Blase erlebt hat, die die Reue zeigt, die du dir wünschst und so weiter und so fort. Also man weiß es ja letzten Endes nie, was in der Zukunft ist. Mich hat es jetzt nur mal rechtlich interessiert, weil Recht jetzt eher weniger zu meinen Fachgebieten hört. Von daher war das für mich jetzt noch mal irgendwie interessant. Wie ist es für dich, Julian? Wie darf ich mir das vorstellen? Ich weiß, du hast unzählige Interviews schon geführt. Du hast mit Film und Fernsehen, hätte ich fast gesagt, mit Fernsehen auf jeden Fall, Film, weiß ich nicht, aber mit Fernsehen auf jeden Fall, Radio und so weiter. Du hast ja wirklich alles in Bewegung gesetzt, um laut zu sein, laut zu werden, um die Chance einfach auch zu haben, genau diese Petitionszustimmung für dich, für euch zu bekommen und so weiter. Wie ist denn das für dich, darüber so zu kommunizieren, zu sagen, ja, wir haben verstanden, klar, dieses eine Ziel, das hast du und das ist, ich glaube, jeder, der Elternteil ist, hat definitiv dieses Herz in sich, der da voll bei dir ist. Und für mich stellt sich nur die Frage, für dich als Julian, für dich als Person, wie ist das für dich? Das ist kräftezehrend, glaube ich. Ich glaube, wir hatten mal kurz darüber gesprochen, du hast auch gesagt, es ist anstrengend natürlich, die ganze Zeit irgendwie dabei zu sein. Dann ist es für dich ja auch immer wieder ein Sprung in der Entwicklung. Ich meine, auch nicht jeder spricht ständig im Fernsehen. Du warst ja auch überall schon wirklich viel unterwegs. Und
Würde
wie
ich
ist
jetzt
dieser
gar
Alltag?
nicht mal so sagen. Also erstmal, ich war noch gar nicht, also ich hatte wirklich, wenn du es mal vergleichst, immer so ein paar minütige oder ein paar sekündige Ausschnitte. Also so richtig groß war ich noch nirgends, weder im Fernsehen noch in der Zeitung. Also ja, Tagesspiegel, da war die Story. Aber auch Bild oder BZ habe ich leider nicht die Titelseite bekommen, was ich mir damals halt schon gewünscht hätte. Aber ja, das obliegt natürlich den Redaktionen und ich würde es gar nicht so formulieren, wie du gesagt hast. Also ich habe wirklich bisher wenig Resonanz bekommen, obwohl der Fall relativ drastisch ist, wie ich finde. Na, und es ist auch eben halt eben so, dass man wirklich hingehen muss. Also ich musste hingehen, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe so eine Liste aufgestellt, das sind die Zeitungen, lokal und überregional. Und dann habe ich die alle angeschrieben. Und da kam wirklich sehr wenig zurück. Und dann muss man wirklich hingehen und sagen, hey, hallo, hier bin ich. Ich will was sagen. Wollt ihr aus dem Fall was machen? Ich finde, der hätte Potenzial. Ne, du musst ja auch dann immer so ein bisschen schauen, haben die daran Interesse? Warum sollten die daran
Ja,
Interesse
klar.
haben? Bringt es denen Klicks, bringt es denen Leser und so weiter? Das sind alles Wirtschaftsunternehmen. Damit, also
Ja.
mit der Information kann man ja arbeiten. Ja, aber ich musste halt wirklich schon ein bisschen Initiative zeigen, dass ich da halt eben was bekomme. Und ne, wenn du mal halt so ein Interview drehst und dann redest du da eine Stunde, anderthalb, dann machen sie daraus halt einen 2,5-minütigen Beitrag und da sind dann ja schon die Aufsager der Moderatorin schon mit drin.
Ja, das ist
Also ich finde, so viel Resonanz habe ich noch nicht bekommen. Also Tagesschau hat noch nicht hier angerufen. Also wenn ich die Tagesschau bekommen habe, dann kann ich sagen, ich war überall. Aber bisher bin ich echt nur eine Randerscheinung, würde ich sagen. Und da ja, mal gucken, ob es diesmal mehr Resonanz gibt oder ob es eher weniger ist. Das ist ja auch mit der Aufmerksamkeit der Leute immer so. Ne? Du hast das punktuell, dann wird es auch in
ja.
gewissen sozialen Netzwerken diskutiert. Das ist mir auch zugetragen worden hier. Guck mal da, da wird es halt eben geteilt und kommentiert und so weiter. Aber dann ist es auch weg. Es war jetzt wirklich ein Jahr weg und jetzt muss man es halt ein bisschen wieder aufwärmen,
Ja.
um die Resonanz wieder anzukurbeln. Und dann ist es wahrscheinlich wieder 1, 2 Jahre weg, bis zum nächsten Prozesstermin. Aber ja, damit muss man umgehen und das habe ich soweit verstanden, weil das kann man nicht dauerhaft warm halten.
Ich glaube, dafür passieren auch viele Dinge. Und dann ist es
Ja.
wahrscheinlich der Punkt, es ist. Natürlich bist du ganz nah da dran, logischerweise, und alle anderen sind emotional mit da dran, aber dann kommt der Alltag zurück und ihr Leben zurück und damit sind solche Dinge Ja, und das ist krass, dass man es sagt, aber ich glaube, dass viele so denken, solche Dinge, ne, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, wenn man die Situation dahinter hört, eigentlich auch unglaublich auszusprechen, aber dass man das erlebt. Ich kenne jemanden, die hätte tatsächlich mir mal gesagt, um sie zu schützen, sage ich bewusst nicht, wer es war, hat mal gesagt, wenn meinem Kind etwas passiert wäre, da ging es dann sicherlich auch im Verkehr gedacht, in dem Moment zumindest darauf gemeint war, aber eher Mord in Form von, was du vorhin auch beschrieben hast, was eben auch schon passiert ist, bei der Hütte, bei dem Film, wo die Person dann sagte, wenn das meinem Kind passiert wäre, dann hätte ich das Messer gezückt. Ich will jetzt um Gottes Willen, Julian, von denen nicht wissen, was du machen würdest, um Gottes Willen. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Aber mal ab davon. Ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, darf sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf der anderen Seite weiß ich hier bei mir, ich lebe auf dem Dorf, umliegend, gab es einen, hier sage ich bewusst Verkehrsunfall, wie du vorhin gesagt hast, das sagen die Medien, ja, das war hier auch die Aussage. Es war damals eine, ich glaube, 50er-Strecke, wenn ich mich recht entsinne, und sie war nah an einer Feuerwehr und daneben einen Spielplatz. Und ein Kind ist über diesen, wie 100 Mal an dem Tag, über die Straße rübergelaufen. Parkende Autos haben die Sicht versperrt und die Person ist halt schneller als 30 gefahren, weil ja 50 waren. Und das Kind ist tatsächlich auch am Unfallort, glaube ich, direkt auch noch verstorben. Und jetzt ist die Konsequenz die gewesen, was das Urteil war, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass die Konsequenz die gewesen ist, dass 30 km/h jetzt ist und alle, die drumherum sind, ich glaube, es fährt keiner 30 dort, sondern alle sehr viel weniger, weil sie diese Situation kennen. Also auch das macht ja viel mit umliegenden Personen. Ich kenne eine weitere Person, von daher ist es krass, dass wir darüber sprechen. Daran sieht man wieder, dass wir alle irgendwie verbunden sind, weil eine weitere Person, die ebenfalls Landsberger Allee einen Autounfall hatte, da ist eine Erwachsene umgekommen. Da muss man dazu sagen, dass die zwei Fußgänger, ein Paar damals, über die Straße gelaufen sind, auch in dieser Nähe und erfasst wurden von einem Auto, aber da waren die Fußgänger diejenigen, die über Rot gelaufen sind. Gleiche Ecke. Also das sind wirklich Themen, das ist ja leider alltäglich, muss man ja sagen. Da sind wir wieder bei Leben und bei Tod und auch bei solchen Geschichten, wo man sagt, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Aber es ist natürlich extrem für dich, für euch als Familie damit umzugehen, das eben auch weiterzugehen. Wie
Ja,
sind
lass
hier
mich
die
ganz kurz da auch noch was zu sagen, wo du das gerade angesprochen hast. Ich will das auch ein bisschen einordnen. Und zwar bin ich ja jetzt auch in diversen Gruppen und vernetzt und habe mit verschiedenen Leuten über Fälle gesprochen, ne, über meinen Fall, über ihren Fall. Und die Fälle sind natürlich immer alle sehr individuell und unterschiedlich gelagert. Ja, dann hast du eben hier ein Kind, was einfach auf die Straße rennt oder ne, hinter parkenden Autos wirklich nicht zu sehen ist und so weiter. Ne? Und wenn da halt eine 50er-Strecke ist und du fährst halt 40, weil da ist halt ein Spielplatz und dann hast du doch irgendwie ein Auto, hast du doch irgendwie ein Kind nicht gesehen. Das ist natürlich nicht weniger tragisch und für die Eltern genauso schlimm.
Klar.
Aber es ist halt juristisch anders zu beurteilen. Wie gesagt, als Ultra-Rationalist kann ich mich ein Stück weit davon freimachen und zu sagen, ach, ja, der Autofahrer ist ein Mörder, immer, immer, immer. Nicht immer. Das ist
Nee, ich
halt nicht
verstehe.
immer so. Das ist nicht immer so einfach. Ne? Und wenn halt einem ein Kind vors Auto läuft, auch daran zerbrechen viele Leute. Sie haben juristisch vielleicht gar keine Schuld. Aber sie wissen natürlich, das Kind ist an ihrem Auto gestorben. Und natürlich macht das viele Menschen fertig, zu Recht. Weil, ne, die fragen sich, wo liegt mein Fehler? Hätte ich es verhindern können und so weiter. Und die Juristen und die Gutachter sagen dann, naja, das war nicht zu verhindern, da war baulich irgendwas fehl und deswegen müssen wir das ändern und deswegen müssen wir hier die Geschwindigkeit herabsetzen und so weiter. Und auch das wurde ich in dem Interview gefragt, so müsste man da die Geschwindigkeit auf 30 reduzieren? Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine dreispurige Straße, die ist 10 Kilometer lang, die führt von den Vororten im Osten von Berlin ins Zentrum, da sollen die Leute pendeln zur Arbeit und zurück. Und du kannst doch jetzt nicht hunderttausende Leute, die wöchentlich über diese Straße fahren, damit bestrafen, 30 zu fahren und Stunden Lebenszeit zu verlieren, weil ein verrückter Idiot sich nicht an die Regeln halten will. Du musst noch nicht mal, so wie es dort vorgeschrieben ist, 50 oder 60 fahren. Früher war die 60, jetzt ist da 50. Selbst wenn du da 80 fährst, das ist so lange okay, solange du an deiner verdammten roten Ampel anhältst und das Kind rübergehen lässt. Ne? Das ist der Knackpunkt. Also du kannst ja jetzt nicht alle bestrafen mit 30, weil ein Typ, den du davonkommen lassen willst, nicht bestraft werden soll. Und also das geht nicht. Und dann siehst du ja auch wieder, keiner hält sich an 30, wenn das eh nicht geahndet wird. Also wenn du 30 machst, dann musst du ja auch alle 100 Meter einen Blitzer aufstellen, sonst gibt es ja auch niemanden. Fahr mal auf der Stadtautobahn, wer fährt denn da 60 oder 80? Also an den Blitzern ja. Also das, ne, also ein Justizsystem funktioniert nicht, wenn du die Strafen, die du angeblich androhst, nicht durchsetzt.
Durchsetzt. Absolut.
Ne? Und
Wie fährst
deswegen,
du Auto?
natürlich fahre ich
Entschuldigung, bitte.
Auto. Und das Auto ist ja jetzt
Wie?
auch nicht böse deswegen. Und
Nein, nein,
auch.
nein, nein. Also fährst du anders Auto? Also ich
Ja,
muss jetzt mal so direkt.
auf jeden Fall. Also gerade wenn irgendwo, wenn ich sehe, da ist ein Kind auf einem, weiß ich nicht, Tretfahrrad oder also, wie heißt es, so ein Buggy oder so ein Laufrad oder so. Früher habe ich vielleicht ausrollen lassen oder bin vom Gas gegangen ein bisschen. Heute würde ich schon anfangen zu bremsen. Also ein bisschen vorsichtiger fährt man schon. Aber wie gesagt, generell, das Auto ist ja kein böses Verkehrsmittel und Audi ist keine böse Marke und die Landsberger Allee ist keine teuflische Straße, auch wenn halt
Nee,
die
bin ich.
Aktivisten sagen, da passieren die meisten Unfälle. Ja, auf der längsten Straße in Berlin passieren halt die meisten
Genau,
Unfälle. Das
die
ist ein ganz
größte Nähe.
einfacher statistischer Zusammenhang.
Genau so ist es. Ja.
Aber auch diese Straße, diese Stelle wurde begutachtet und die Gutachter haben gesagt, ja, aber was soll man noch machen? Wir setzen die Geschwindigkeit herab, dann gibt es vier Ampeln, du
Ampeln.
kommst von oben, es ist klare Sicht, die Sonne blendet nicht, aber was willst du denn jetzt noch? Also, dann müssten wir, das wäre jetzt sozusagen, wenn wir weiterdenken, den Leuten das Lenkrad aus der Hand nehmen und nur noch die Autos selber fahren lassen. Ja, dann kannst du sagen, okay,
Es
Menschen können
bekommt
das
auch.
irgendwie, scheint es nicht zu können. Dann müssen wir denen das wegnehmen. Das ist so der nächste Schritt. Aber
Ja.
nein,
Ja.
also wir brauchen nicht übergreifend Tempo 30. Wir brauchen dort Tempo 30, wo Kinder über die Straße gehen. Ja, bestimmt. Aber wir brauchen auch dort Straßen für Verkehr, wo er nötig ist.
Ja, klar. Klar. Gibt es ja auch viele unterschiedliche Geschehen, ja. Hast du dir, das ist vielleicht auch nochmal, die eine Frage mag ich nochmal stellen zum Aufwärmen. Wir sprechen auch schon sehr, sehr lange, aber nicht zum Aufwärmen, zum Aufrühren, weil die mich auch nochmal interessiert. Hast du dir selber darüber mal Gedanken gemacht, was er denkt, wie es dem Fahrer geht? Du hast ihn
Ja,
gefragt,
natürlich.
ich weiß, du warst vor seiner Tür, du wolltest mit ihm reden, alles gut, weil, also die St Frage stelle ich nur, um es mal zu erklären, Julian, ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich versuche die Situation zu verstehen und das, was passiert ist, was mir passiert ist, um auch mal andere Themen, die uns auch zuhören, anzusprechen. Und die Person gibt es nicht mehr. Dann kann ich die Person ja nicht mehr fragen. Also wenn der Fahrer jetzt von dir, warum auch immer, nicht mehr unter uns wäre, könntest du ihn ja auch nicht fragen, wie geht's dir eigentlich? Aber stellst du dir die Frage auf? Du hast gerade schon natürlich gesagt, von daher hol uns gerne ab.
Nein, ich hab, wie gesagt, ein Bild. Und also, wie gesagt, am Anfang der Fall, wie der mir beschrieben wurde, es war unglaublich für mich. Es war einfach
Ja,
nicht
das
zu glauben.
glaube ich dir.
Und bis ich dann halt eben das Gutachten, die Zeugenaussagen und alles in der Hand hatte und dann mir sicher sein konnte, okay, so war's. Es ist tatsächlich so unglaublich, wie es ist. Na, also jemand will wirklich eine halbe Minute lang eine rote Ampel nicht gesehen haben und ist auch hinterher noch der Meinung, er hatte grün gesehen und er ist auch hinterher noch der Meinung, also selbst wenn es stimmen würde, dass er grün gesehen hat, dann kann ich ja hinterher nicht sagen, ich bin noch ein geeigneter Autofahrer. Verstehst du? Also, und ich habe halt so ein Bild und bin ich halt hin und meinte halt so und habe mir halt die Möglichkeit gegeben, so, nimm Einfluss auf das Bild, was ich mir von dir mache. Ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, auf das Bild, was ich über dich denke, ich möchte dein Mindset verstehen. So, wie konnte das passieren? Ich gebe dir die Chance und nimm sie doch wahr, mein Bild zu formen. Und ganz am Anfang habe ich mir halt diese Frage gestellt. Ich wollte das halt wissen. Und mittlerweile, wie gesagt, habe ich halt eine feste Meinung. Die ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber sie ist relativ robust, weil einfach die Fakten und Tatsachen alle dafür sprechen. Und es steht ihm immer noch frei, Maßnahmen zu ergreifen, um das zu ändern. Aber es ist schwieriger als damals vor 2 Jahren, würde ich sagen. Ne? Also das kann ich nicht anders sagen.
Vielen, vielen Dank für deine vielen ja, Einschätzungen, für deine Worte, für das, was dahinter steht und glaube ich auch eine nur ums annähernd sich nachvollziehen zu können für eine krasse Zeit, die du hattest, zumal du ja noch einen Alltag hast. Ihr habt eine gesunde Tochter. Ich gehe davon aus, dass sie gesund ist, dass sie wächst und gedeiht. Sie ist jetzt wahrscheinlich, wie alt ist sie jetzt? Jetzt, ich kann
Auch
nicht.
11, ja.
11. Okay.
Sind ja 2 Jahre auseinander. Sie ist jetzt genau in dem Alter, in dem Luisa damals war. Und es ist häufig anstrengend, ein Kampf. Also, ne, du versuchst wirklich, das durchzufechten und nebenbei wirklich deinen Alltag so weiterzuleben wie zuvor. Nochmal zu der Frage vorhin. Ja, wächst man daran? Ja, man wächst schon daran. Also, man muss ja daran wachsen. Man hat ja nur diese eine Wahl. Aber wenn ich mich entscheiden könnte, ob ich das nehme, also diese Herausforderung des Schicksals, oder ob ich lieber darauf verzichte, ne, dann würde ich tatsächlich sagen, ich verzichte darauf und die Resilienz, die ich entwickelt habe, kann ich ein Stück weit darauf verzichten, wenn ich dafür mein Leben von früher zurückbekommen würde, weil, und das ist da, wenn das Zitat unter meiner Tochter, was da angemagnetet ist, aus dem Kontra K-Song, das heißt, das dreckige Leben, muss ich kurz sehen, das kaputte Leben ist gerade okay, kommt von der Seite der dreckige Bastard, das Schicksal, nimmt dir die Liebsten und geht. Also das beschreibt wirklich am allerbesten das, was ich damals gefühlt und gedacht habe, weil es war damals so eine Situation, wo ich mir so dachte, ja, so könnte es eigentlich bleiben. Also jetzt hat sich doch jetzt irgendwie zum Positiven entwickelt. Und wenn jetzt nicht irgendwas richtig Ekliges passiert, dann sind wir doch eigentlich auf einem guten Weg und dann könnte es doch so bleiben. Und dann kriege ich den Anruf.
War also nach Trennung, ne, was du gesagt hattest, das meinst du jetzt wahrscheinlich auch
Nein,
damit.
nein, nicht im Unfall. Es geht nicht um die
Ach
Trennung.
so.
Das ist ja viel weiter zurück, aber es
Ach
geht
so,
jetzt
du meinst
wirklich.
nach dem Unfall diesen Anruf, das, okay,
Ja,
verstehe.
also nach oder Mord, je nachdem, wie du es nennen willst.
Nee, ich sage jetzt, ich habe dich zitiert, genau. Okay, verstehe. Ja.
Ja, also das war wirklich damals, ne? Luisa war 11, Isabel war 9. Die Zeit war cool. Seitdem ist halt sehr schwer. Aber ja, aufgeben ist halt keine Option, weil damit ist halt niemandem geholfen.
Und ich glaube, das ist das große Ziel, um jetzt mal das Wort nochmal in den Mund zu nehmen, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, für dich eben auch darüber hinaus, über euren Teil, über eure Familie, über das, was du selber für dich dir vorgenommen hast, darüber hinaus zu gehen eben und nicht nur für Luisa zu kämpfen quasi, sondern wirklich auch ja, für andere Familien. Du scheinst ja schon sehr, sehr viel Kontakt zu haben. Und ja, eben, es hat nicht jeder Mut dazu, diesen Weg zu gehen, sondern viele sind eben mit ihrer Trauer alleine, verarbeiten es auf ihrem Weg, so wie sie sich das vorstellen und wie es für sie in dem Moment richtig ist. Ja, absolut. In 2 Wochen, jetzt schaue ich mal ganz kurz, wir sagen, genau, die Veröffentlichung des Podcasts ist, heute ist ja der 12., also am 12. veröffentlichen wir sozusagen und am 25. hast du gesagt, das ist in 2 Wochen der Dienstag, ist die Verhandlung, ne, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Besteht die Chance, dorthin zu kommen, Jürgen, für diejenigen, die
Ja.
sind? Dann schieß mal los, wo ist es, was können wir tun?
Also, es ist ja eine öffentliche Verhandlung, wie es sich für einen Rechtsstaat gehört. Und zwar ist es halt, ja, 25.06.24 um 9:30 Uhr in der Turmstraße 91 in 10559 Berlin im Raum 3/729. Können wir vielleicht auch in die Beschreibung packen, die Angaben.
Genau, kannst du mir gerne nochmal schicken, auch nochmal die Petitionsangaben, auch nochmal, wo die Chance besteht für diejenigen, dort eben auch dabei
Sowieso.
zu sein. Genau, das
Na
zu
klar.
teilen und so weiter. Ich mag gerne mal, das mache ich selten, würde ich bei dir heute aber machen wollen, Julian, dass du einfach für dich nochmal so ein paar Worte findest, wenn du nochmal einen Aufruf starten möchtest oder irgendwas, wo du für dich sagst, okay, diejenigen, die ich hier erreiche, bitte tut dies und das und jenes, das mag ich dir sehr, sehr gerne übergeben. Von daher gehört dir das nächste Wort.
Ach, okay, ah, sowas tue ich mich immer schwierig. Das kommt nicht aus dem Redefluss. Naja, bleibt stark. Aufgeben ist keine Option, damit ist niemandem geholfen, das kann ich wiederholen. Ja, und dann nur noch halt gemeinsam sind wir stark und lasst uns doch halt eben die Welt ein Stück weit zum Guten verändern und dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert, beziehungsweise nicht mehr ungestraft passiert.
Ja.
Mehr habe ich leider nicht für dich.
Reicht völlig. Gemeinsam sind wir stark und lass uns die Welt etwas positiver machen und nichts ungestraft. Ja, also vielen, vielen Dank, Julian, für deine offenen Worte. Wir sind sehr gespannt. Vielleicht sehen wir uns danach nochmal wieder, wenn die nächste Verhandlung war, ergibt sich vielleicht auch nochmal die Chance, die Situation, wo du sagst, ey, darüber möchte ich reden, was dort passiert ist oder so. Und wir schauen einfach. Ich drücke dir alle Daumen, dass das so passiert, wie du es dir vorstellen kannst. Alle, die hier zuhören, nochmal die Chance dazu, euch dabei zu unterstützen, dich dabei zu unterstützen. Aber ich glaube, euch ist besser, euch als Familie, euch als Anhänger, weil sicherlich mit den Familien, mit denen du gesprochen hast, die Ähnliches erlebt haben, jetzt mit Sicherheit auch alles verfolgen, was nun Stück für Stück weiter passiert. Von daher alles Gute von Herzen. Wir hören uns auf jeden Fall und dann schauen wir, ob wir es in dem Rahmen weiter verfolgen und gucken, was passiert ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und
Ich danke
danke
dir.
für deine
Ich danke dir
Offenheit.
auf jeden Fall von Herzen und dass ich hier sein durfte. Und Wir hören uns spätestens vor dem nächsten Berufungsprozess.
Sehr gern. Danke dir, Julian. Bis dahin.
Ciao.